Die Morgenpiloten. Das Beste kommt noch. Der Zukunftspodcast der Hamburger Morgenpost. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fans der Morgenpiloten, wir haben ein bisschen gewartet mit der nächsten Folge, aber wir sind wieder da. Und zwar kommt heute die 7. Folge der Morgenpiloten und mein Gast ist Nick Sohnemann. Und zunächst freue ich mich einmal, dass wir für die nächsten 4 Folgen 2 Partner haben, die diesen Podcast unterstützen. Und zwar ist das auf der einen Seite das Empire Riverside Hotel und das Hotel Hafen Hamburg. Beide haben ein Nachhaltigkeitskonzept und in den nächsten 4 Folgen unterhalte ich mich mit verschiedenen Mitarbeitern dieser beiden Hotels über die Art und Weise, wie Nachhaltigkeit in diesen beiden Hotels konzeptioniert, umgesetzt und gelebt wird. Und heute in der ersten Folge mache ich das mit Marie-Lena Niemeyer. Und außerdem sind wir natürlich weiterhin unterstützt von Tiny Space und später in dieser Folge frage ich HG Stucke, den einen Gründer, was gerade aktuell bei den Tiny Space los ist. Viel Spaß jetzt erstmal bei der Folge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind wieder da mit einer neuen Folge der Morgenpiloten und es ist Folge 7. Ab dem Moment, wo ich mir vorgenommen habe, die Morgenpiloten zu machen, habe ich mich auf diesen Gast gefreut, denn seine Firma heißt Future Candy. In dem Namen des Unternehmens ist schon die Zukunft drin. Vor mir sitzt Nick Sohnemann. Toll, dass du da bist.
Ja, hi Matthias. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir kennen uns schon eine Weile und ich werde dich gleich nach deinem Werdegang befragen. Vor allen Dingen habe ich dich natürlich eingeladen, weil du für mich so immer so ein bisschen der Inspektor Gadget der Zukunft bist.
Gadgets sind so ein bisschen despektierlicher Begriff für das, was ich mache. Wir haben die Future Candy, eine Innovationsagentur und wir bauen unser Wissen auf Technologie auf. Wir gucken uns an, was sind die neuesten Technologien da draußen und die neuesten Tech-Trends. Und manchmal sagen wir, und haben wir selber in der Vergangenheit gesagt, das sind Gadgets. Und dadurch hat sich der Begriff so ein bisschen geprägt. Aber wir haben dann immer jetzt vor ein paar Jahren mal gesagt, das sind einfach, Gadgets hat sowas Beliebiges. Und das ist irgendwie so Yps-Heft oder irgendwie überhaupt so, keine Ahnung, es ist einfach nicht mehr cool. Das sind einfach so Kleinigkeiten aus China, Billigproduktion. Und es sind einfach echt geile Sachen, die wir finden und machen. Und deshalb, ja, ich nehme das jetzt mal als Kompliment, weil du es bist. Aber normalerweise würde ich sagen, nein, Achtung, es sind keine Gadgets, es sind Technologien.
Wir schauen uns das in aller Ruhe an, was ihr mit eurer Agentur macht. Ich finde es sehr beeindruckend. Du hast das seit wie vielen Jahren gibt es die Agentur jetzt schon?
Wir hatten gerade 10-jähriges Jubiläum und wir sind also offiziell kein Start-up mehr. Ja. Insofern sind wir jetzt ein mittelständisches Unternehmen.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Das wechselt immer so ein bisschen. Wir haben jetzt, also weil das, wir sind natürlich marktabhängig und im Moment ist ja Dauerkrise, darüber reden wir bestimmt gleich, aber wir strotzen der Krise, wir sind so knapp 12 Leute.
Ich habe immer so eine kleine Fragerunde, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich besser kennenlernen. Und als erstes frage ich dich, welche Musik würdest du dir anstellen, damit es dir richtig gut geht?
Gute Frage. Also es gibt viele. Ich mag Punkrock und Techno. Also alles, was viel Energie hat. Ich war gerade bei Deichkind, die haben sich ja wieder total neu erfunden. Und das ist, höre ich gerade die ganze Zeit rauf und runter. Mega geile Platte. Coole Band. Also wenn ich gerade irgendwie Energie brauche, gib mir das Deichkind, das ist immer ein gutes Brett.
Und welche Situationen setzen dich sofort unter Stress?
Ich habe insgesamt, also das ist jetzt eine persönliche, fast intime Sache, ich habe also ein bisschen dieses Anfragenmanagement ein Problem. Ich bin ein Opfer der Reply-Kultur. Das heißt, wenn irgendwie Leute auf mir zukommen mit irgendwas, egal Kunden, Mitarbeitende oder auch irgendwelche Leute aus meinem Privatleben, neige ich dazu, sofort zu reagieren und dann bin ich oder sofort irgendwie angespannt zu werden. Und da trainiere ich sozusagen. Und das ist dann, was mich auch stresst, muss ich sagen.
Gibt es da keine App dafür?
Ja, doch. Also es gibt am Ende Erfahrung, muss ich so nach 10 Jahren sind natürlich Kundenanfragen nicht mehr so stressig, weil ich so ein Repertoire an Sachen habe, mit denen ich da reagieren kann. Aber ich habe mir angewöhnt, das habe ich mal im Interview mit Paul Kalkbrenner gelesen, interessanterweise, der sich selber als Opfer dieser Kultur bezeichnet, diese Reply-Kultur, dass man immer sofort reagieren muss und dann macht man Fehler. Und ich habe sozusagen kognitiv angewöhnt, so eine Pause einzubauen. Das ist ja jetzt auch wahrscheinlich eine Binsenweisheit für viele Hörer und Hörerinnen da draußen, sondern einfach sagt so, ey, ich melde mich in 5 Minuten nochmal oder lass uns morgen darüber sprechen. Das sind so kleine Tricks. Also dieses Anfragenmanagement, das triggert mich. Ich weiß nicht, wieso. Ey. Ich weiß nicht, ob das aus meiner Kindheit kommt, dass irgendwie meine Eltern mir irgendwas wollten und ich arbeite daran, das rauszufinden. Aber so immer, wenn Leute irgendwas von mir wollen, dann bin ich gestresst, ein bisschen.
Ja, aber ist auch im Grunde genommen ein gutes Zeichen, wenn die Leute dich wollen. Ich wollte dich ja auch hier im Podcast haben. Nächste Frage, was inspiriert dich?
Also mich inspirieren, natürlich viele Sachen. Als Unternehmer und in diesem, was ich mache, habe ich ganz ausgewählte Events, auf die ich gehe, wo ich wirklich extrem viel aufsage. Zum Beispiel gibt es die CES in Las Vegas, das ist so eine Technology-Show und das ist ein extrem wichtiges Event. Da sehe ich halt ganz viele Startup-Unternehmer, die neue Technologien bauen. Also es ist einfach für unser Business extrem wichtig. Da bin ich sozusagen eine kleine Schuljunge. Ansonsten, ich gucke mir gerne Reden an, tatsächlich. Also natürlich diese TED-Talks oder sowas. Also da bin ich jetzt wahrscheinlich sehr ungewöhnlich. Also ich glaube, da gibt es keine so die eine Sache, die mich inspiriert. Ich hatte mal tatsächlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, so einen Typen als so eine Art Coach, Online-Coach, der das wahrscheinlich gar nicht wusste. Der hatte so YouTube-Videos und da hat er so erzählt, wie man eine Firma gründet. War ein Amerikaner und der hat das so total no bullshit, no thrills, richtig geil gemacht. Und das hat mich total abgeholt.
Kannst du auch, wie der hieß?
Ja, Jason Nazar. Der war selber Gründer von so einer Document-Management-Software. Der ist, glaube ich, heute nicht mehr bekannt. Der war nie bekannt. Aber der hatte so eine extreme Bühnenpräsenz. Und er hat so ganz klar gesagt, so wenn du Gründer bist, dann gehen ein paar Sachen in deinem Leben noch und ein paar gehen halt nicht. Du kannst halt nicht der gesündeste Mensch der Welt sein, der ausgeschlafenste der Welt. Du kannst nicht alle Freunde sehen, deine Eltern und auch noch ein erfolgreicher Gründer. Sowas so, das waren so banale Tipps, aber die haben mir in der Anfangszeit total geholfen. Und insofern, ich glaube, das ist das Einzige, was ich geschafft habe in 10 Jahren, immer mal wieder so Adressen zu finden, um mich neu zu inspirieren. Also ich habe nicht so den Go-To-Place, sondern ich suche halt immer Leute, die mich mal wieder so, die vielleicht anders machen oder so. Ich glaube, das ist ja. Und es gibt auch nicht so die Momente, wo ich sage, ach komm, ich ziehe mich jetzt zurück und dann lese ich die 3 Bücher von den Leuten und bin ich wieder inspiriert. Also das geht bei mir nicht. Ich muss irgendwas Neues finden.
Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne mal ausprobieren?
Ey, ich bin neulich auf so Leute getroffen, die der eine hat im Kranken in so einer Psychiatrie gearbeitet für Kinder und die andere war Lehrerin für schwer erziehbare, also wirklich ganz absurde Jobs, aber die waren so coole Menschen und die haben wirklich Leuten geholfen und da habe ich gedacht, mein Gott, ey, manchmal ist das auch so ein bisschen ganz bisschen im luftleeren Raum, was ich so mache, weil das ist irgendwie Technology, ich helfe irgendeiner Firma noch coolere Ideen fürs Marketing zu entwickeln. Und das wäre eine Sache, die ich noch habe. Also irgendwie, das überlege ich auch wirklich tatsächlich, so also ehrenamtlich irgendwas zu tun mit Purpose, wie man das schon sagt. Ich behaupte, meine Firma hat auch schon genug Purpose, aber ich glaube, das kann man auch persönlich optimieren. Also irgendwie Menschen berühren.
Und welchen Beruf möchtest du auf keinen Fall machen?
Ich bin nicht besonders detailverliebt. Also ich glaube, ich wäre kein guter Anwalt oder sowas. Also ich im Sinne von, ich finde so die grundsätzliche Argumentation, die Strategie, das sozusagen, was will ich, was habe ich vor, wo gehe ich hin, den Plan, aber dann die in den Maschinenraum dann einsteigen und dann wirklich die irgendwelche Gesetzestexte wälzen und da dann rausfinden, wie man das am besten interpretiert. So, also Anwalt wäre so ein Job da, boah, hätte ich keinen Bock drauf. Und auch, ich muss ganz sagen, ich bin super froh, dass wir eine tolle Buchhaltung haben. Da bin ich wirklich beeindruckt, dass die das so toll machen. Also es wäre nichts, was ich, dafür habe ich einfach kein Talent, muss ich sagen. Und ich bin froh, ich glaube, die Welt würde es auch nicht so gut finden da draußen, wenn ich das machen würde.
Was werden die Menschen in 100 Jahren über uns sagen?
Da steckt ja eine Menge drin, ne, in der Frage. Weil, also wenn ich es jetzt versuche, einfach zu beantworten, also ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich sage. Ich weiß gar nicht. Es gibt ja einmal die Frage, ganz apokalyptisch, gibt es Menschen noch in 100 Jahren? 100 Jahre werden wir wohl noch existieren. Wie gucken wir jetzt auf die Leute vor 100 Jahren zurück? Ey? Also was mir aufgefallen ist, was ich interessant fand, bei der Frage war, dass die vor 100 Jahren, also so sagen wir mal knapp vor 120 Jahren in Hamburg, ja, da hat sich innerhalb von ganz kurzer Zeit alles geändert. Es gab, ich glaube, in den 1890er Jahren ist der Hauptbahnhof aufgemacht worden. In den 1890er Jahren ist das Rathaus eröffnet worden. In den 1890er Jahren ist die Mönckebergstraße gebaut worden. Die Speicherstadt war schon ein paar Jahre da, aber trotzdem. Dann wurde das Hiele-Haus gebaut. Die Altstadt wurde abgerissen. Es wurde innerhalb von 20, 30 Jahren hat sich Hamburg so krass verändert vor 120 Jahren. Und Ich glaube, vor 100 Jahren würde man, und damals, wenn ich heute auf diese Leute zurückgucke, ist das irgendwie brave. Das war richtig brave, visionary. Das war Jugend, das war Gründerzeit. Das war crazy. Und wenn ich jetzt sozusagen, in 100 Jahren würden die Leute vielleicht zurückgucken, weil sie jetzt zu zaghaft waren. Die letzten, also diesen Spirit der Gründerzeit, den spüre ich hier nirgendwo. Also es ist alles ein bisschen zu slow.
Und was möchtest du den Menschen in 100 Jahren sagen? Abschließende Frage. Tja. Meines Katalogs.
Sorry.
Fühlt es sich so an? Also du hast ja eben schon gesagt, wir müssen darüber sprechen, dass wir in einem totalen Stillstand sind. Hast du das Gefühl, im Moment ist irgendwie gerade die große Generalpause?
Nee, ich glaube, es gibt sozusagen so Sichtweisen, die wahrscheinlich hier in dem Podcast ja auch schon diskutiert werden. Es gibt eine sehr apokalyptische Sichtweise, vor der ich mich ja auch nicht beschreibe, wo meine Firma Future Candy, wir stehen genau für das Gegenteil. Wir wollen mit positiven Beispielen, mit positiven Ideen im Geschäftsmodellen, Trends, Technologien zeigen, dass es anders gehen kann. Und dennoch ist das Zeitgeist. Apokalypse ist Zeitgeist. Und das ist eine Sache. Insofern ist das vielleicht die Antwort auch nicht korrekt, was ich gerade sage. Vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht ist es in Wirklichkeit so, dass jetzt gerade Sachen entstehen. Also eine Technologie, die gerade entsteht, die ja wirklich Weltrettungspotenzial hat, ist dieses Thema Carbon Capture. Also dass es eine Technologie geben wird, die CO2 aus der Atmosphäre raussaugt. Und die ist jetzt entstanden.
In den letzten Jahren.
In den letzten Jahren. Und die wurde tatsächlich ein bisschen zurückgehalten, muss man sagen, politisch. Weil natürlich viele Leute sagen, wenn wir jetzt allen Menschen erzählen, wir haben eine Lösung, dann sagt ja jeder, ja okay, geil, dann brauche ich ja nichts mehr ändern. Und insofern gab es bei den GOP-Verhandlungen in Ägypten jetzt das erste Mal halt von allen Leuten so eine Art Akzeptanz dazu, dass diese Carbon-Capture-Technologie.
Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert?
Ja, also es gibt da mehrere Wege. Das ist eine Technologie, im Endeffekt ist es eine Art Staubsauger für CO2. Und der saugt aus der Luft das raus. Das ist ein extrem technisch aufwendiger Prozess. Und dadurch geht das auch nur in sehr kleinen Mengen aktuell. Und es wird dann halt reingepresst ins Gestein, in Gesteine, wird dann gefestigt und dann kann man es vergraben wieder in der Erde sozusagen. Genau das, was ja eigentlich auch im Fossilen in den Jahrtausenden vorher passiert ist, dass irgendwelche Bäume sozusagen dann, die sind dann gefällt und verdorrt und wurden dann zu Öl, so über die Jahrtausende oder Jahrmillionen. Und so ähnlich soll das jetzt halt beschleunigt gehen. Das ist im Endeffekt die Idee. Und das wäre jetzt, wo man sagen würde, okay, vielleicht sind das so, jetzt bin ich nicht sozusagen Christian Lindner, FDP, Technologieoffenheitstyp und so soll das nicht rüberkommen. Ich glaube auch nicht, dass Technologie die einzige Lösung ist, aber ich will nur sagen, das sind diese zwei Zeitgeist-Logiken, ja, die da konkurrieren. Der eine sagt, es ist die Apokalypse, alles schlimm, schlimm, schlimm und die anderen sagen, Moment mal eben, vielleicht nicht. Vielleicht ist jetzt der Nukleus gelegt.
Ja, und ich sitze hier mit Marilena Niemeyer vom Hotel Hafen Hamburg. Schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir sprechen heute über das Nachhaltigkeitskonzept vom Hotel Hafen Hamburg. Und da könnte man ja sofort erstmal die etwas dumme Frage haben, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, ein Nachhaltigkeitskonzept für ein Hotel zu entwickeln?
Ja, es ist natürlich eigentlich nicht die naheliegendste Branche, an die man denkt, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt. Aber wie es dann eben so ist, hat jeder natürlich für sich den ersten privaten Gedanken, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit steigt. Man denkt für sich immer mehr drüber nach, guckt die ein oder andere Doku, macht sich vielleicht auch Sorgen um seine eigene Zukunft, um die Zukunft der Kinder und. Und irgendwann überträgt sich das dann auf das Unternehmen und man sieht Dinge vielleicht mit anderen Augen und überlegt, Mensch, vielleicht sollten wir mal was tun. Und haben dann gesagt, gut, lass uns mal zusammensetzen. 1,5 Stunden Meeting müsste eigentlich passen. Laden wir uns ein bisschen Küche, ein bisschen Einkauf, Direktion und ein, eben alle betreffenden Abteilungen. Ja, das waren dann 4 Stunden. Und in diesen 4 Stunden ist uns klar geworden, okay, das braucht Zeit. Das ist ein Riesenprojekt mit mittlerweile dann Projektplan 136 Punkte plus. Und irgendwo muss man anfangen. Und den Anfang haben wir für uns vor knapp 1,5 Jahren gemacht.
Super, dann kannst du uns einmal so ein bisschen die Strategie vielleicht erzählen oder was sind die Kernpunkte, auf die ihr gekommen seid, als ihr dann in den 4 Stunden am Ende wart?
Wir haben uns da ein bisschen entlang gehangelt an verschiedenen Kriterienkatalogen von Zertifikaten für nachhaltige Hotellerie, also wirklich auf die Hotellerie ausgelegt, weil irgendwie braucht man einen Rahmen, um zu gucken, okay, was gehört überhaupt eigentlich dazu? Haben für uns definiert, was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Was betrifft uns als Hotellerie? Was ist umsetzbar für uns? Was ist vielleicht auch einfach utopisch? Um uns da wirklich einfach erstmal einen Plan zu machen, wo wir anfangen, was alles dazugehört, von Abfallmanagement über HR-Geschichten, Inklusion verschiedenster Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, über was bieten wir an in der Mitarbeiterkantine, was bieten wir an in unseren Restaurants, Shampoos, Wäscherei, Druckerei und. Also ich könnte hier noch 3 Stunden dir erzählen, was da alles draufsteht. Dementsprechend, genau, es ist eine Ladung an Punkten.
Und ihr habt schon erstaunliche Erfolge, erstaunlich in dem Sinne, weil die Metapher, die ihr dafür entwickelt habt, wirklich sehr eindrucksvoll ist. Und zwar die Einsparung an Wassern, die messt ihr an Schwimmbädern mit der olympischen Größe. Also erstmal, okay, so ein Schwimmbad mit olympischer Größe, die haben, glaube ich, 50 Meter Länge, ne?
Ja, genau.
Und wie viel Liter fasst so ein Becken?
Ja, da waren wir auch selbst überrascht. Es sind 2 Millionen Liter, die in ein so ein Schwimmbecken passen. Und wir haben uns das für uns einfach verbildlicht, weil mit Kubikmetern, das sind immer alle schöne Zahlen, wie viel wir hier und da eingespart haben. Aber wirklich zu sehen, wie viele olympische Schwimmbecken man einsparen kann mit kleinsten Stellschrauben, die man verändert, das ist Wahnsinn. Und einmal, wie viele haben wir eingespart? Wir haben Zeiträume 2019, also vor Pandemie, mit 2022, dem ersten abgeschlossenen Geschäftsjahr, verglichen. Und es waren 6 olympische Schwimmbecken, die wir einsparen konnten an Wasser.
Wahnsinn. Und wie macht ihr das konkret?
Wenn wir beim Wasser bleiben, sind es kleine Sachen, wie gesagt, Mini-Stellschrauben, indem wir wassersparende Duschköpfe eingebaut haben, die einfach nicht ganz so viel Wasser durchlassen, weil Wasser natürlich ein Thema ist, was wir auch in der Hotellerie nicht steuern können, zumindest nicht zu 100%. Unsere Gäste können den ganzen Tag die Badewanne volllaufen lassen, das wieder ablaufen lassen und von vorne. Und so haben wir eben geschaut, okay, wie können wir es trotzdem irgendwie versuchen zu verbessern oder niedrig zu halten. Toilettenspülungen beispielsweise, die einfach nicht so viel Wasser durchspülen wie die, die wir vorher hatten. Es sind wirklich die kleinsten Dinge, die 6 Schwimmbecken einsparen können.
Wahnsinn, tolles Beispiel. Hast du etwas, noch vielleicht aus einem ganz anderen Bereich noch ein Beispiel, was dich selber fasziniert hat oder wo man vielleicht auch gar nicht so schnell drauf kommt?
Für mich war faszinierend, wie groß der soziale Aspekt beim Thema Nachhaltigkeit ist. Also von Inklusion über Aufklärung, über Rassismus, über Geschlechtergleichheit, eben jeder sexuellen Orientierung, arm und reich in Hamburg, Prostitution in Hamburg und eben dieser ganze Riesenschwall an sozialen Organisationen, wo wir auch mit einigen eine feste Zusammenarbeit haben, wie beispielsweise Viva Con Agua oder All Inclusive. All Inclusive setzt sich für Senioren und Seniorinnen ein, um sie weiterhin zu inkludieren, mit der Technik von heute vertraut zu machen oder Zeit für Zukunft, die Kinder fördern in Hamburg, die vielleicht sonst familiär nicht die Möglichkeit haben, gefördert zu werden. Und da merkt man, wie riesig dieser soziale Aspekt einfach ist.
Und wie macht ihr das dann konkret? Also was hat das Hotel Hafen Hamburg dann mit diesen NGOs gemacht?
Wir bieten denen unterm Strich eine Plattform, indem wir sie zu unseren Kunden-Events einladen. Wir haben im Hafen Hamburg zum Beispiel Barbecue-Events auf unserer Dachterrasse, wo wir dann einen NGO einladen, der sich vorstellt, der dafür mit unserem Netzwerk quasi networken kann, der seine Visitenkarten verteilen kann, Kontakte knüpfen kann, um eben gesehen zu werden, weil viele kennt man vielleicht auch einfach gar nicht, außer vielleicht die paar großen Namen. Wir haben unseren ersten Nachhaltigkeitstag für intern und extern dieses Jahr im Januar gehabt und Workshops angeboten mit den verschiedenen NGOs, die dann wirklich von Brunnen in Afrika über wir gehen über den Kiez und reden über Prostitution, also wirklich verschiedenste Workshops angeboten haben.
Toll. Und für dich selber vielleicht auch noch eine Einordnung. Hast du das Gefühl, das ist jetzt gerade erst der Nukleus und da kann auch ganz viel passieren? Oder hast du auch das Gefühl, ihr habt schon sehr viel erreicht? Wie würdest du das gerade einschätzen?
Wir haben natürlich für unsere Branche schon viel erreicht. Uns ist wichtig, dass jedem klar ist und das ist auch uns klar, wir sind nicht das nachhaltigste Hotel in Hamburg und in Deutschland, das wollen wir auch gar nicht sein. Aber uns ist wichtig, Step by Step immer wieder was beizutragen, nicht aufzuhören, uns weiterzuentwickeln, Projekte scheitern lassen, die vielleicht nicht funktionieren, weil es bei unseren Gästen nicht ankommt. Wir sind immer noch im Hotel und dementsprechend können wir nicht sagen, wir bieten jetzt nur noch veganes Essen an, weil wir haben Umfragen bei unseren Gästen gemacht und das kam nicht gut an. Und dann ist es natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, das müssen wir über den Haufen werfen, wir versuchen es anders. Natürlich kaufen wir regional. Aber das ist der erste Schritt, erstmal für sich zu sagen, gut, wir haben jetzt eine Nachhaltigkeitsinitiative, wir starten jetzt, wir machen Kleinigkeiten, sehen diese riesigen Erfolge nach einem Jahr, die eigentlich nicht viel Arbeit erfordert haben und das motiviert uns eben auch einfach weiterzumachen.
Toll, vielen Dank. Zum Abschluss, wenn ich mich jetzt als Hörerin oder Hörer nochmal informieren möchte, wo finde ich eure Projekte im Netz?
Die Nachhaltigkeitsprojekte findet ihr im Internet unter hotel-hafen-hamburg.de/nachhaltigkeit. Da findet ihr alles, was ihr braucht.
Das war Marilena Niemeyer vom Hotel Hafen Hamburg mit dem Nachhaltigkeitskonzept des Hotels. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
In Gedanken zu unserem Gespräch kamen mir so zwei Bilder. Das eine ist dieses Bild, das in London, als die Kutschen da gefahren sind, es ganz offiziell Ängste gab, dass ganz London im Pferdemist versinkt. Ja. Und die wussten, konnten halt nicht ahnen, dass dann das Auto kam. Und das andere war in der Tat ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, in einer Podcast-Folge, die ich mal mit Olaf Wunder gemacht habe, zum Thema Telefon, ne, in Hamburg, als das Telefonsystem eingebaut wurde, dass es ganz vehementen Widerstand gegen Telefone gab. Und die Argumentation war, wer will denn mit jemand anders reden, wenn er nicht im gleichen Raum ist? Also das heißt, dass so apropos Zeitgeist, glaube, oder das wäre jetzt eine Frage an dich in deiner Arbeit oder auch mit deinem Unternehmen. Glaubst du, dass der Mensch einfach oder dass die Menschheit generell so einen Widerstand hat dagegen, sich vorzustellen, dass es auch gut werden kann? Und dass man da Lösungen findet, genauso wie die du gerade sagst, die dann ganz von der anderen Seite kommt und dann plötzlich stellt sich das Problem gar nicht mehr.
Boah, also ja. Nein, also ich glaube, die Frage ist, ich glaube nicht, dass es einen Widerstand geht dagegen, also es geht gegen das Neue. Menschen möchten keine Veränderung. Also traditionell fällt es schwer, eine Veränderung. Das, also Babys in nassen Windeln wollen Veränderung, alle anderen nicht. Und das ist das
und selbst also. Die tun sich manchmal schwer.
Und es ist ja. So, selbst die tun sich schwer. Und ich glaube, das ist einfach, muss man anerkennen. Und es gibt von den Beispielen, die du erzählt hast, gibt es wirklich Tausende. Es ist die Eisenbahn, wo Leute gesagt haben, oh Gott, da werden alle krank bei der Reisegeschwindigkeit. Es ist das Kino, wo alle Angst hatten, oh Gott, da werden die Leute verrückt in einem dunklen Raum. Dann war es das Telefon, du hast gesagt, dein Konto in den 60er Jahren. Alle hatten ja Lohntüten. Und auf einmal haben sie Konten gehabt, Girokonten. Und dann haben sie gesagt, nee, ist ja scheiße, ich will das in der Lohntüte und meine Frau kann ja sehen, was ich ausgebe und so. Also es gibt, glaube ich, gegen jede Art von Neuerung Widerstände. Und das muss man einfach wissen. Und das ist ja das Interessante, dass am Ende der Konservatismus versucht, das aufzuhalten. Das ist wie so ein Gummiband, glaube ich. Ne? Das ist immer so, es gibt immer so eine Bremse, so einen Bremsklotz. Und wir haben jetzt halt einen starken Bremsklotz. Der haben wir halt 16 Jahre gehabt, muss man sagen, durch die Regierung. Und dadurch haben wir jetzt natürlich haben wir so das Gefühl, also wenn man es jetzt politisch ausdrückt, ich will mich da gar nicht so politisch äußern, aber ich glaube, dass am Ende ist das halt einfach so nur der normale Gefühl der Menschen, dass sie sich halt irgendwie nicht verändern wollen. Und das dauert halt einfach. Und ich weiß auch nicht, was der richtige Trick ist, ehrlicherweise. Ich glaube, ein Trick wäre, und das ist das, was wir bei der Firma auch machen, wenn man das vielleicht hier im Podcast sagen kann, ist so ein bisschen nicht drüber reden. Also weil das trojanische Pferd ist der Trick. Also wenn du Leuten sagst im Unternehmen, ey, ihr müsst euch jetzt ändern, weil das und das wird alles jetzt kommen, KI kommt und so weiter, dann sagt jeder aus so einer natürlichen menschlichen Reaktanz, nö, aber ich kann jetzt keinen Bock drauf. Und wer sagt denn, ich muss mich hier gar nichts ändern und so. Aber wenn man das anders macht, indem man auch sagt, so, ey, pass auf, wir haben hier ein ganz cooles Angebot für euch im Foyer ab jetzt oder, keine Ahnung, an der Kantine, da haben wir jetzt ein cooles Station, ein neues Dings aufgebaut, da könnt ihr euch mal, wenn ihr das und das macht, dann werdet ihr einen Preis gewinnen. Ey, ganz banal, das ist jetzt wirklich sehr dumm, das Beispiel, aber ich sage, da gibt es ja viel clevere Möglichkeiten, einfach Leute da reinzubringen, in neue Technologien auszuprobieren. Das ist auch natürlich, das kannst du nicht nur einmal machen, das musst du wie so ein kontinuierlicher Strom machen. Und dann entsteht so langsam so ein Gefühl. Das wäre eine Beobachtung, die wir teilen. Und insofern darüber kann man diskutieren. Ich habe das gleiche Thema mit einer Konkurrenz von uns, mit IBM, IX, die ist auch eine Agentur von IBM, die machen sowas ähnliches wie wir und die sagen, nee, das ist der falsche Ansatz, du musst das ganz strategisch angehen und so weiter. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gedanken. Ich würde sagen, einfach Leuten im Unternehmen Angebote schaffen und wahrscheinlich muss man es auf der Staatsebene genauso machen. Nicht immer diese sozusagen die PR der Regierung ist da ganz wichtig, sozusagen die Themen anders setzen. Wenn ich zum Beispiel die Wärmepumpe höre, ja, das ist so ein Beispiel, wir springen hier in den Themen, aber ich will es ja nur deutlich machen, was ich meine. Wenn ich das Wärmepumpe nenne, dann ist es sozusagen einfach nicht sexy genug. Man müsste das Energiebox nennen, weil das ist ja eine Energiebox. Ja, und Energiebox habe ich Bock drauf. Aber eine Wärmepumpe klingt irgendwie kacke. So, und das sind so Kleinigkeiten, also Wordings, Angebote schaffen, clever drüber nachdenken, Knappheit erzeugen, vielleicht sagen, ey, wir haben nur so und so viel, wenn du dabei sein willst. Also irgendwie so, ich glaube, das sind so die typischen Tricks, die jeder aus dem Marketing kennt. Ich glaube, sowas kann man auch als Start machen und als Unternehmer auch. Ja.
Und dann gibt's ein Beispiel, das fällt mir gerade auf, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe jetzt immer ein Spiel mit meiner Frau und wenn wir nach Hause gehen, dann sage ich immer, ich wette mit dir, dass wir noch 5 Elektroautos sehen. Das sieht man immer in der Plakette, wenn hinten ein E dran ist. Wir sehen dann mindestens noch 5 oder 10, bis wir zu Hause sind. Meistens sind dann so 2 Straßenzüge weg und es funktioniert immer. Und ich finde das total irre, wie plötzlich, vor ein paar Jahren war es ja immer Tesla ist das Elektroauto und plötzlich siehst du, von allen Marken siehst du Elektroautos plötzlich auf dem Straßenverkehr. Und mein Gefühl ist, dass das genauso ist, wie du es gerade gesagt hast. Das passiert einfach. Oder ist es eine völlig falsche Wahrnehmung?
Das stimmt. Also, ist natürlich, wir sind jetzt hier in Berlin. Ne? Das ist ja immer noch mal so das Ding. Und dann immer dieses anekdotenhafte Beobachten ist ja schwierig, aber es gehört ja dazu. Also, man muss ja auch mal feuilletonistisch auf die Welt gucken. Insofern ist das eine schöne Sache von dir, dass du es das so machst und dass du überhaupt bewusst durch die Welt gehst. Es gibt ja einen Kollegen in unserer Branche, der hat immer von so einer Popcorn-Logik erzählt und der sagt, häufig ist es bei Trends so und solchen Innovationsumsprüngen, das ist so ein bisschen wie, wenn du Popcorn im Topf machst, dann tust du die rein und den Mais und dann sitzt du da und dann irgendwann macht der erste Pop und dann denkst du so, scheiße, die anderen sind ja immer noch nicht fertig. Und dann wisst ihr ja alle, wer Popcorn schon mal gemacht hat, dann auf einmal sind sie alle da und so ähnlich ist das ja häufig mit solchen Entwicklungen. Und ich glaube, da hast du recht. Also, weil am Ende ist ein Elektroauto heute das viel bessere Tool. Die Sachen sind extrem, die sind total sinnvoll. Ich würde sagen, es gibt natürlich Menschen auf dem Land und irgendwelche Vertriebler, die jeden Tag so irgendwie keine Zeit haben zu laden und so. Da würde ich sagen, okay, fair enough. Es gibt so ein paar Bevölkerungsgruppen, von mir aus, die können auch Verbrenner nutzen, aber es gibt für mich keinen einzigen Menschen mehr die Logik, wo man sagt, okay, das macht Sinn und es ist billiger. Also ich glaube,
aber ich habe das Gefühl, dass kommunikativ das ein viel größeres Thema war, so in den 90ern oder noch in den 10er Jahren, so was ist jetzt mit dem Elektroauto und jetzt, wo sie plötzlich kommen, redet keiner mehr drüber. Also insofern, interessanter Punkt, den du da gerade gemacht hast. Jetzt kommen wir noch mal zu deiner Firma Future Candy. Ganz kurz, ich weiß, du hast dein war das damals ein MBA oder du warst auf jeden Fall an der Hamburg Media School. Ja. Mit einem sehr interessanten Jahrgang, muss man sagen. Da könnte man, glaube ich, eine Podcast-Folge machen, was ihr alles so auf die Wege geleitet habt. Auf jeden Fall, du warst auch in diesem Jahrgang drin. Und erzähl doch mal, was ist für dich dann passiert, bis es dann zu Future Candy kam und bist du auf die Idee gekommen?
Ja, okay. Also, ich bin jetzt Mitte 40. Ich habe vor 10 Jahren, da war ich Mitte 30, eine Firma gegründet. Das heißt, ich bin nicht der typische Tech-Gründer, der so aus der Uni oder in der Schule schon anfängt mit 17 oder am Anfang 20. Ich habe mein erstes Studium in London gemacht und bin dann zu diesem MBA, den du erwähnt hast, nach Hamburg gekommen. Warum ist der erwähnenswert? Weil wir waren der erste Jahrgang. Und das erklärt auch ein bisschen was da, weil wir waren der allererste Jahrgang. Das war damals so eine alte Klinik in Hamburg, eine Frauenklinik. Die wurde schon ganz lange leer. So ein altes Gründerzeithaus, auch 1900, um die 1800 irgendwas gebaut. Und dann hat Gange Krankenhaus, war dann irgendwann zu klein und stand leer. Und dann hat der Wissenschaftssenator in Hamburg gesagt, ich will es jetzt zu lang machen. Der hat dann gesagt, pass auf, wir machen jetzt hier eine Uni. Und dann saßen wir in dieser Uni und es war nichts da, gar nichts, nur Bierbänke. Und dann waren da halt dieser erste Jahrgang 17 Leute. Und da war unter anderem Philipp Westernmeier dabei, den kennen ja wahrscheinlich einige der Hörer und Hörerinnen. Wir waren alle zusammen und noch natürlich ganz tolle andere Leute, mit denen wir da zusammen saßen. Wir waren dieser erste Jahrgang und ich will es nur deshalb erzählen, weil es war ein gewisser Pioniergeist bei mir. Ich glaube, wenn andere Leute, die würden halt in so eine Uni gehen und sagen so, okay, es ist ja hier noch gar nichts da, wird das wirklich was und so. Und das ist natürlich viele der Leute, die heute an der Hamburg Media School studieren, die können sich natürlich da verlassen. Das ist ein verlässlicher Markenname für Bildung und so weiter. Und ich glaube, ich will nur diese Geschichte erzählen, weil das ist vielleicht das, was erklärt, warum ich das mache, was ich heute mache, dass ich irgendwie immer, ohne dass ich es wusste, so eine Art Pioniergeist in mir hatte. Ich war der Erste, der da vorher, hatte ich erzählt, nach London gegangen ist, in meinem Freundeskreis. Ich war dann in dem Job nach der Uni, und das erklärt dann noch deutlicher, war ich dann der Jüngste. Da bin ich ja dann, ich war dann Ende 20, nachdem, das war alles noch so ein bisschen anders, da haben wir noch länger studiert, ich hatte auch noch Zivi und so, also um das nur zu erklären. Und dann war ich aber trotzdem der Jüngste im Team, und mein Chef meinte so, Nick, wir haben hier diese ganzen Innovationen kommen jetzt, hier gibt's Facebook jetzt, das hatte damals in Deutschland richtig angefangen mit Werbung, YouTube hat Werbung jetzt angenommen, es war eine Werbeagentur, in der ich war, und insofern bekam ich den Auftrag, diese neuen Werbeformen mir anzuschauen, und dann sollte ich halt immer allen Kollegen erklären, was das ist. Und da hatte ich auf einmal, und ich hatte auch gesagt, ja, mache ich. Ich hätte auch sagen können, nee, weiß ich nicht und so. Und da war wieder dieser Pioniergeist. Also und dann habe ich irgendwie ein paar Jahre später entschieden, okay, jetzt kann ich mich einfach selbstständig machen damit, so ungefähr. Und ich bin halt ein anderer Kunde als viele andere. Also ich glaube, es gibt Menschen, die immer eine Idee haben, so eine Hinzu-Motivation haben. Und bei mir war es eher eine Weg-von-Motivation. Ich hatte eigentlich keine Ahnung ganz genau, wo ich hin wollte. Und das, was heute Future Candy ist, das war es ganz sicher nicht an Tag 1, sondern das ist entstanden. Und ich wollte nur weg aus meiner damaligen sozusagen joblichen Perspektive. Es gab auch keine so richtig. Und deshalb habe ich dann gesagt, komm, das mache ich jetzt. Und ich habe natürlich auch gedacht, komm, wenn es nichts wird, dann lass ich mich wieder anstellen. Und jetzt 10 Jahre später lache ich natürlich über diese Gedanken. Also, was ist Future Candy? Das kann ich mir nochmal kurz erklären. Wir sind eine Innovationsagentur. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was ist Innovation und was ist Zukunft? Weil das sind ja zwei unterschiedliche Felder. Innovation hat einen starken Gegenwartsbezug. Wir gucken uns Sachen an, die heute relevant sind. Es gibt ja in unserem Markt, in diesem Future-Agenturen-Markt, gibt es ja auch Firmen, die sind sehr starke Zukunftsfirmen, wie zum Beispiel Zukunftsinstitut in Wien. Die machen so Studien über, was passiert in 5 Jahren, in 10 Jahren. Und es gibt da eine große Schnittmenge. Also, weil, wenn du eine Innovation machst, dann ist sie ja immer orientiert in die Zukunft, aber sie hat einen starken Gegenwartsbezug. Und was machen wir? Wir helfen konkret heute, Firmensachen umzusetzen. Wir haben für Swisscom so eine Augmented Reality Bedienungsanleitung gebaut. Wir haben mal für einen großen Elektrohersteller ein Startup gegründet. Da ging es um so einen Lieferservice für Werkzeug, wo ich sage, ey, ich brauche jetzt einen Hammer oder so einen Schlagbohrer. Und dann wird der mir geliefert, so ähnlich wie Gorillas damals oder Getir heute, aber für Werkzeug. Also sowas haben wir aber, wir entwickeln Ideen. Wir sind eine Kreativagentur für Zukunft. So ähnlich wie, sagen wir mal, Serviceplan oder Jungformat in der Werbung, sind wir das für die Zukunft. Und dann setzen wir die Sachen auch um. So, das ist jetzt Future Candy. Ich hoffe, das wird irgendwie einigermaßen klar.
Absolut. Also das heißt, wenn ich jetzt da draußen bin und irgendwie eine Innovation habe, die technologisch irgendwo interessant sein könnte, macht es Sinn, sich bei euch zu melden und zu sagen, guck mal, ich habe hier das und das gemacht. Und wenn du dann den richtigen Kunden dafür hast, erinnerst du die hast du in deinem Archiv, und dann sagst du, hier für Kunde XY ist doch diese Technologie gerade genau die richtige, und ihr macht das, formiert das dann auch noch. Also ihr seid auch richtig hands-on im Unternehmen dann eine Weile drin, ne, bis das dann umgesetzt ist.
Ja, das müsste man jetzt ewig lang erklären, aber ich versuche das mal kurz. Es gibt natürlich dass wir da hinfahren und mit denen das zusammen machen, aber es gibt auch einfach, dass wir gemeinsam das Konzept entwickeln natürlich, und dann gehen wir erstmal ins Büro in Hamburg und machen das. So, also das ist dann je nachdem, was sie wollen. Aber es gibt sehr unterschiedliche Kunden, vielleicht kann man das noch kurz erklären. Meine Beobachtung, es gibt sozusagen zwei Lager. Es gibt einmal die Kunden, die sehr informiert sind. Das sind natürlich traditionelle Namen, also zum Beispiel Unternehmen wie Lidl, die wir wahrscheinlich mitbekommen haben, wie die meisten Kunden, die sind auch Kunde von uns. Das sind Unternehmen, die, also Schwarz, IT, Schwarz, Schwarz, von Dieter Schwarz ist ja viele der Tochterfirmen von Lidl sind ja, heißen so, und dadurch ist das so ein Konglomerat. Aber die sind extrem gut, extrem weit, sehr gut informiert, und mit denen arbeiten wir so im hohen Level zusammen. Die sagen, ey, habt ihr da noch was in dem Bereich an Technologien? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Kunden, die häufig noch gar nicht so weit sind. Das ist also einmal traditionell natürlich Branchen, die so ein bisschen hinterherhängen, so im Bereich Finances. Es sind aber auch einzelne Unternehmen, die dann sagen, du, wir wollen jetzt mal hören, was sind eigentlich die Trends? Also die stecken sozusagen noch am Anfang. Und wir versuchen für beide natürlich so Produkte zu haben. Also zum Beispiel für diese Kategorie der Unternehmen, die noch so am Anfang stehen, eignet sich manchmal so eine Reise. Jetzt fahren wir zum Beispiel einigen Kunden nach China, damit die überhaupt mal sehen, oh, okay, so kann die Welt auch funktionieren. krass, wie digital das hier ist und so. Und dann sehen die einfach so, wie der Handel da funktioniert und dann so, oh, okay, das ist ja total spannend. Und das sind dann sehr inspirierende Produkte. Bei den Kunden, die schon sehr informiert sind, sind es halt sehr stark umsetzungsorientierte Produkte. Die sagen, du, ey, wir haben hier keine Ressourcen, kannst du uns helfen dabei?
Ja. Genau, also wenn man auf die Seite geht, futurecandy.com, dann findet man da sozusagen so eine Übersicht über eure verschiedenen Dienstleistungen. Eben Travel hast du gerade gesagt, Keynotes, du kommst gerade von einem Vortrag, den du gerade gehalten hast in Dresden. Ihr macht selber auch Events, Reports, da nehmt ihr euch selber Themen vor oder wie werden die angestoßen?
Genau, also da existiert ein oder zwei, die machen wir so von uns aus, wie so ein kleiner Fachverlag. Das ist dann der Tech-Trend-Report, der einmal im Jahr erscheint, den machen wir Anfang des Jahres und dann machen wir so einen Asia-Report, aber ansonsten sind die meisten so auf Auftragsarbeiten, die dann sagen, ey, ich danke, dass ihr das mit meinem Vortrag haltet, so nach dem Motto, aber ich brauche das irgendwie auf Papier so oder als PDF. Aber ist natürlich jetzt nicht mehr das Wachstumsprodukt bei uns. Also was extrem gut funktioniert, gerade sind diese Reisen und ansonsten natürlich, man kann auch bei der Future Candy Seite auf den Reiter Cases klicken. Da seht ihr, versuchen wir halt das zu zeigen, was wir so machen. Weil es passiert immer wieder, dass Kunden uns anrufen oder potenzielle Kunden mich anrufen und sagen, was genau macht Future Candy? Und dann, ja, was genau macht eine Innovationsagentur? Tja, ja. Meine These war, vielleicht kann ich das noch kurz abschließen, damit das noch so als Gedanke für die Hörer und Hörerinnen. Es entstehen ja manchmal so Dienstleistungsmärkte. Also vielleicht erinnern sich alle daran, dass es durch die Facebook, Instagram und TikToks entstehen halt neue Art von Dienstleistungsagenturen. Also neben den klassischen Werbeagenturen entstanden mit mal so Töchterfirmen, die nur sowas machen. Ja, und weil eben im Marketing man jetzt sowas brauchte. Und so war meine Idee, dass ich sage, die Welt, es kommen so viele Startups raus, so viele neue Technologien, da kann überhaupt kein Unternehmen den Überblick behalten. Da brauchen wir für diesen Bereich Innovation, brauchen wir eine eigene Agentur. Und ein bisschen ist das aufgegangen, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht so nachhaltig gekommen wie beim Social-Media-Bereich, muss man ehrlicherweise sagen. Also der Innovationsagenturenmarkt ist deutlich kleiner, aber er ist trotzdem relevant. Also ein CMO oder CTO oder so, der sagt, du, ich brauche meine Dienstleister und da gehört eben eine Innovationsagentur dazu.
Ich glaube, ehrlich gesagt, eure Zeit kommt erst noch. Ich glaube, dass wenn ich mir anschaue, wie so mittelständische Unternehmen oder auch große Firmen, wie jetzt einfach hier zum Beispiel die Charité in Berlin oder sowas, die sind ja manchmal noch gar nicht, die haben gerade, du brauchst ja auch eine bestimmte Perspektive auf die Situation, um überhaupt zu verstehen, dass man eine Dienstleistung wie eure braucht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das noch aufregend weitergeht.
Ja, also ich bin ja jetzt ganz ehrlich, also ich glaube, das ist nicht ganz klar. Also ja, ich glaube auch, da hast du recht, aber wir beobachten das. Vor 10 Jahren gab es in vielen Unternehmen, als wir gegründet haben, so sogenannte Chief Innovation Officers. Das waren traditionell unsere Ansprechpartner. Und die sind jetzt 10 Jahre später, entweder sind die sehr wichtig geworden und die sind dann sowas wie New Business Officer oder sowas, weil die einfach so coole Sachen gemacht haben, oder sie sind abgeschafft worden. Also ich glaube, es ist Innovation wird entweder in-house jetzt gemacht, also es ist nicht ganz klar, aber ich denke auch, irgendwie Hilfe braucht jeder dabei.
Willkommen bei der Werbung. Lieber HG, ich möchte heute mit dir über Tiny Space als Rückzugsort sprechen, und zwar auf Messen und Konferenzen. Ich habe da ja ganz schön viel Erfahrung jetzt schon gesammelt. Erzähl doch mal, was ist dir dabei so aufgefallen? Warum ist der Tiny Space einfach ideal dafür?
Ja, wer schon mal auf einer sehr großen Messe war, weiß, das geht häufig sehr trubelig zu. Da sind zum Teil Tausende von Menschen. Entsprechend ist der Geräuschpegel extrem hoch und so ein Tiny Space von uns hat den Vorteil, dass es schallisoliert ist, und wenn man da die Tür zumacht, kann man wirklich in Ruhe ein Gespräch führen, und es ist bei weitem nicht so anstrengend, als wenn man auf der offenen Fläche ist. Deswegen werden wir einfach sehr häufig als Rückzugsort, Besprechungsraum oder auch richtig mit mehreren Häusern als ganze neue Networking Area genutzt.
Erzähl doch noch mal ganz kurz, wie viele Leute passen in so einen Tiny Space rein? Also mit wie vielen Leuten kann man da eine Konferenz machen auf einer Messe?
Mit vier Leuten mega entspannt. 5 würde ich sagen, ist auch noch gut. Und alles, was da drüber ist, da wird es ein bisschen muggelig.
Für alle, die jetzt zum ersten Mal über Tiny Space hören, erklär noch mal ganz kurz. Vermietet ihr sie? Verkauft ihr sie? Wie komme ich dazu, einen Tiny Space bei mir auf der Messe zu haben, wenn ich jetzt gerade mich frage, was mache ich denn jetzt?
Also in erster Linie vermieten wir die für große Veranstaltungen, für Konferenzen und Messen an die großen Messebetreiber oder eben auch an diejenigen, die die Messen selbst organisieren. Wir nennen die bei uns Event Owner, also die Veranstalter, und bieten denen unsere Objekte als Vermietobjekt an.
Super. Dann würde ich sagen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schaut bei tinyspace.com mal auf die Seite, schaut es euch an, ob es für euch passt. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. HG, weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Auch eine Dienstleistung, und da freue ich mich natürlich sehr, wie du das gerade siehst, ist Toolbox für KI, künstliche Intelligenz. Und ich hätte gerne mal vorneweg deine faszinierendste Situation mit künstlicher Intelligenz, wo du selber davor saß und dachte, wie geil war das denn jetzt gerade, was da gerade rauskam?
Neulich habe ich eingesehen, so eine Frau, die hat ein Video gemacht, die hat einen Charakter erfunden, der redet mit uns, hat rote Haare, sieht aus wie ein Mensch im Fernsehen, also in so einem Film, und der macht Bewegungen. Und auf einmal löst er sich so langsam auf und dann ist sie dahinter, wo ich gedacht habe, wow, ey, das hat mich jetzt auch so krass geflasht. Das war die beste Avatar-Konstruktion, die ich je gesehen habe in so einem ganz normalen Film. Also es war nicht irgendwie so wie so ein Computerspiel. Also es war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das hat mich krass überrascht. Das war und das war alles mit KI gebaut. Also die KI halte ich für natürlich, da bin ich jetzt auch wahrscheinlich nicht besonders originell, für die krasseste Bewegung gerade, was da passiert. Und viele Unternehmen schätzen das nicht so. Dich eines beobachte halt so eine gewisse Hype-Müdigkeit bei einigen Leuten. Die sagen so, oh ey, letztes Jahr war Metaverse, im Jahr davor war Krypto, jetzt ist KI.
Innovationen sind ja Erfahrungsthemen. Also für mich ist es so, wenn ich eine Erfahrung mache mit einer neuen Technologie, die mich total überzeugt. Ja, wenn ich zum ersten Mal bei Amazon Prime drücke und 20 Minuten später kommt genau das Rasierblatt an, was ich brauche. Oder ich stelle eine Frage bei KI und kriege eine Antwort, auf die ich einfach nicht, aus Bruchstücken einer E-Mail wird mir ein kompletter Text zusammengeschrieben, den ich so abschicken kann. Also wenn ich eine Erfahrung mache, dass eine Technologie mich so überzeugt, dass es gar keine Frage mehr gibt, dass das so wesentlich besser ist als alles andere, was davor war, wie zum Beispiel das iPhone, dann ist eine Technologie für mich auch sofort umsetzbar und dann will der Markt auch sie haben. Das dauert bloß immer so lange, bis eine Technologie so weit ist, dass sie plötzlich alles vereint. Ich glaube, das hat Steve Jobs so besonders gemacht, dass er halt einfach im richtigen Moment alles zusammen gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, es kommt immer so in Wellen. Also manchmal gibt es dann einfach so Momente, wo dann einfach die Technologien so weit sind, dass sie für den Nutzer plötzlich so in kleinen Häppchen funktionieren. Ja. Und ihr scheint mir da jemand zu sein, die quasi auf dem Weg, den bitteren Weg geht, das erstmal immer häppchengemäß aufzubereiten.
Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es stimmt einfach nicht. Ich glaube, es war mit dem iPhone so, dass wir genau in dem Alter waren, wo wir uns da voll geflasht hätten. Wenn wir so alt waren wie unsere Eltern, dann wären wir nicht so abgegangen aufs iPhone damals. Wir waren halt damals so in dem Zeitfenster, und das ist heute genauso. Dabei war das iPhone auch scheiße am Anfang. Da konntest du nicht Cut-and-Paste machen und was weiß ich. Das ist so ähnlich, wie Leute sich damals über das iPhone aufgerührt haben, wie heute über ChatGPT. Ja, das stimmt ja alles noch gar nicht und sowas, das steht. Ja, ChatGPT ist ja auch keine Wahrheitsengine, sondern es baut Texte. Und ich glaube, ich würde ein bisschen gegenhalten, aber weil das ist immer so eine persönliche Wahrnehmung, kannst du nicht so verallgemeinern. Aber ich beobachte sozusagen, dass es in Deutschland natürlich so eine, wir sind einfach kein technologieoffenes Land. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, und das kann ich einfach nicht herleiten. Ich weiß, dass Digitalisierung politisch ein Verliererthema ist. Also Merkel hat das nicht angefasst. Oder Scholz fest ist nicht an, die geben jetzt 3 Milliarden aus für die Digitalisierung, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ist ja völliger Wahnsinn. Und insofern, wenn da sozusagen kein Leuchtturm ist, dann ist ja da unter halt auch nichts. I don't know, aber ist das ein Grund? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich würde sagen, also KI ist so heftig, weil das halt so extrem schnell geht. Es gibt so ein Bild, wo man sieht, wie Midjourney, die haben sich, glaube ich, im Jahr 20, Version Midjourney, diese Bild-Engine Generating Software aus Amerika, die haben angefangen 2022, ja, letztes Jahr im März. Und da hat man die Version 1, sieht man, und das ist total sketchy, sieht aus wie so ein Strichmännchen. Und dann kann man sozusagen verfolgen, also wenn ihr das heute nutzt, wie sozusagen, gibt es so ein Schaubild, wie das gleiche Bild jetzt aussieht. Und das ist halt wie so ein Foto. Und dann denkt man so, okay, Moment mal, das war vor einem Jahr und das ist jetzt so und das ist halt heftig. Das ist einfach so derbe heftig. Es gibt eine, vielleicht um das den Hörern und Hörerinnen zu erklären, das ist auch ein Teil meines Vortrags, wieder geworden. Es gab ein Buch Anfang der 2000er, das ist erschienen, von Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, Singularity. Genau, der hat ein Buch geschrieben und der hat dann auch eine Universität gegründet. Das Ganze heißt die Singularity-Theorie. Und die Theorie besagt, dass der Moment, wo die Computerchips so leistungsfähig sind wie das menschliche Gehirn, das wird die Singularität sein. Weil dann kommt ein neues Zeitalter. Deshalb war vereinfacht gesagt seine Theorie. Und wie ist er darauf gekommen? Er hat einfach Moore's Law genommen, einer der berühmten Intel-Gründer, der ja irgendwann mal gesagt hat in den 70er Jahren, jedes 18 Monate verdoppelt sich die Geschwindigkeit von Computern. Und jetzt kann man darüber streiten, ob das überhaupt wahr ist. Der Nvidia-Gründer sagt ja jetzt, das stimmt gar nicht mit Moore's Law, es ist sogar ein bisschen schneller oder egal. Auf jeden Fall hat Ray Kurzweil in seinem Buch diese Kalkulation nach vorne geführt. Er hat einfach gesagt, okay, wenn das stimmt, was der Gordon Moore gesagt hat, machen wir jetzt mal vom Jahr Anfang der 2000er, ich weiß das Datum nicht, rechnen wir mal bis 2050 in die Zukunft. Er hat dann einfach so eine mathematische Berechnung gemacht und hat dann überlegt, wie viele Gehirnsynapsen gibt es eigentlich durchschnittlich und wie viel hatte Picasso und wie viel hatte Mozart als Genie. Und er hat dann so eine Zeitleiste gemacht. Er hat gesagt, pass auf, also ein Insekt hat so und so viele Synapsen, das haben wir schon 2001 überholt mit Computern. Maus hat so und so viele Synapsen und Gehirnzellen, die haben wir schon dann überholt. Und dann hat er witzigerweise in seiner blöden Skala, das habe ich wieder rausgeholt, das Jahr 2023 hat er berechnet als das Jahr, in dem one human brain ersetzt werden kann durch eine künstliche Computerchips. Und es ist das Jahr 2023 und wir haben Midjourney und wir haben OpenAI und alle anderen, alles Alpha und Hugging Face. Fuck. Und er hat gesagt, das Jahr 2050 ist der Moment, wo all human brains überholt werden. Und das heißt, dann gibt es auch keinen Mozart mehr, der genialer ist, oder kein Picasso oder. Und das ist Wahnsinn. Es ist geil. Es ist auch eine mega Chance. Und die Chancen, aber überhaupt diesen Gedanken zu verinnerlichen, ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist eben nicht nochmal der nächste Metaverse. Mark Zuckerberg gibt hier irgendwie Geld aus und irgendwelche Brillen, sondern das ist jetzt wirklich ein entscheidender Technologiesprung.
Ja, dann, das leitet sehr gut zum Ende unseres Gesprächs. Und zwar, hast du manchmal so eine Ahnung, wo die Reise hingehen kann? Also was wird sich für uns als Menschen verändern und wo ist da sozusagen deine Sorge und wo ist da vielleicht auch dein positiver Zukunftsausblick?
Ja, ich habe das noch nicht mal gelesen. Das passt ja so gut auch zum Anfang des Gesprächs. Ich glaube, ich bin sozusagen wissenschaftlich und technologisch total optimistisch, dass die Welt cooler wird, weil da die Erfinder da draußen, die denken sich gute Sachen aus. Aber ich bin politisch sozusagen pessimistisch, weil wir haben eigentlich alles, aber wir schaffen es nicht umzusetzen. Es ist politisch nicht möglich. Wir sehen ja gerade, was passiert. Und ich habe ehrlicherweise keine Idee. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Eins ist sozusagen die Langsamkeit zu akzeptieren und zu umarmen. Zu sagen, okay, also wir werden das gleiche System haben. Wir müssen immer wieder Kompromisse machen. Wir werden diese demokratische Langsamkeit brauchen. Und das ist auch, ich glaube, da ist auch irgendwas zutiefst was Wahres dran. Ich frage mich nur, in Europa zum Beispiel, brauchen wir das jetzt alles auf Staatenlevel oder bräuchten wir nicht mal so ein europäisches Sache? Aber das ist jetzt zu politisch. Ich bin sozusagen gespannt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin sehr, das steckt ja in dem Markennamen, es steckt hoffentlich ein bisschen in meiner Persönlichkeit, dass ich bin sehr positiv gelassen darüber. Ich gebe euch ein paar Beispiele oder dir. Also wir werden, die Arbeit wird sich natürlich radikal verändern. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr in Stunden, was ja ein Thema ist, oder in Arbeitstagen, sondern in Möglichkeiten. Also eine These ist ja, dass künstliche Intelligenzen nicht nur so kleine Suchschlitze sind bei OpenAI, sondern das sind Wesen. Das sind Menschen, ähnliche Wesen, mit denen wir leben. Zwar nicht mit einer, die haben keine physische Körperlichkeit, aber die haben ein Gesicht, das ist künstlich kreiert. Und ich habe euch das erzählt, wo es mich begeistert hat, von dieser Frau mit diesem Avatar. Wir leben mit solchen Wesen, die leben auf meinem Handy. Und der Günther ist mein Trainer. Und Anna ist meine vielleicht Sekretärin und da gibt's noch Emma, die hilft mir beim Shoppen, weil ich sage, du Emma, ich brauche meine Hose, kannst du mal gucken in den ganzen Stores, was mir passt, du weißt ja, meine Beinlänge 90 Zentimeter, ey, I don't know, das wird crazy stuff geben und die arbeiten für mich. Also ich habe jetzt ein Meeting mit dir und jetzt machen wir eine Aufnahme, aber sagen wir mal, du wärst jetzt Kollegen oder so, dann wir reden über Tiny Spaces und wir machen einen Deal, dann können wir doch jetzt hier, würde der alle mitschreiben. Würde sofort den Vertrag aufsetzen, während wir, müssten wir natürlich, der Human in the Loop würde anders sein. Also, was meine ich damit? Heute traditionell so, ich bin der Human, ich schreibe den Text und die KI war das Rechtschreibprogramm. Das hat dann nochmal drauf geguckt. Ja? Aber das ändert, wird genau umgekehrt. Die KI schreibt alles und wir gucken nochmal drauf. Ja. Macht das eigentlich Sinn? Ja. Und das wird sich komplett verändern. Oder auch, und das sind natürlich auch die negativen Seiten oder wahrscheinlich für Menschen, die ihr zuhören, die negativen Seiten. Es wird KIs geben in unserem Leben und natürlich in Unternehmen. Also ich bin selber Unternehmer, wenn wir uns trennen von einer Person, weil die kündigt, dann muss ich irgendwie so Formulare für die Bundesagentur ausfüllen. Ja, Alter, da muss ich da irgendwas runterladen und anklicken und was weiß ich. Ey, in Zukunft sage ich, kannst du mir das für die Bundesagentur ausfüllen? Und in meinem kleinen Unternehmen mache ich das vielleicht auch selber, aber in größeren Unternehmen, da gibt es Personalabteilungen mit ganz vielen so Menschen, so Sachbearbeitern, die sind total wichtig und das sind ganz tolle Menschen, aber das sind natürlich alles Jobs, die werden verschwinden, ganz klar, natürlich auch nicht von heute auf morgen und so weiter, aber insofern, wir müssen die Chancen sehen, es gibt eine Statistik, die sagt, es gibt 95 Millionen Jobs, die in Deutschland, in Europa gebaut, generiert werden, es werden aber auch 80 Millionen abgeschafft durch KI, also die Netto-Summe ist plus, aber es ist für die persönlichen Schicksale dahinter. Die sind natürlich hart. Und das wird natürlich passieren. Also insofern, ich bin sehr positiv, ich bin auch gelassen, ich glaube, es wird gut und es wird uns auch befreien. Also wir werden sicherlich viel weniger arbeiten müssen. Und dann kommen natürlich vielleicht so gesellschaftliche Ideen wieder, werden aufgewärmt, wie das Thema mit dem Basis-Income für alle. Aber das ist jetzt manchmal braucht es ja ewig, bis so diese Ideen sich durchsetzen. Wir werden es sehen.
Nick, vielen Dank. Das hat, hast du gerade am Ende sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht und für mich auch zum ersten Mal richtig verständlich, beziehungsweise habe ich jetzt das richtige Bild und ich habe sogar ein paar Anwendungen mal schon mal mit einer KI gehabt, wo genau sowas so passiert ist. Insofern glaube ich, dass für unsere Hörerinnen und Hörer davon viel hatten. Vielen Dank für deine Einblicke.
Danke für die Einladung.
Wenn ihr da draußen euch noch mehr mit Nick Sohnemann und seiner Firma auseinandersetzen wollt, dann geht doch bitte auf futurecandy.com und schaut euch alles an und schreibt ihnen einfach eine Nachricht, dann melden sie sich sicher zurück. Vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!